Ich war immer ein Freund des europäischen Gedankens und deshalb grundsätzlich auch der EU als Garant für Frieden und Wohlstand. Und ich gestehe, das war wohl eine ziemlich naive Vorstellung, die mein Gast wahrscheinlich gleich weiter zertrümmern wird. Kurz vor der EU-Wahl, bei der wir ein Parlament wählen, das zwar wenig zu sagen hat, dafür aber fürstlich entschädigt wird, schauen wir uns mal genauer an, wie souverän die EU eigentlich ist. Ob das 20-jährige Jubiläum der EU-Osterweiterung kürzlich wirklich ein Grund zum Feiern war und vor allem, wer bestimmt und wer profitiert. Kleiner Tipp: Alle 8 osteuropäischen Staaten, die 2004 der EU beitraten, mussten vorher in die NATO. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Werner Rügemer, schön Sie wiederzusehen.
Ja, mir geht es auch so. Vielen Dank.
Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Publizist, interventionistischer Philosoph, Buchautor, Referent, Berater und Stadtführer. Sie haben als Autor für den WDR Radio und TV Features erstellt. Sie schreiben für viele Publikationen, darunter die Nachdenkseiten. Und das vorwiegend zu den Schwerpunkten internationale Kapital- und Arbeitsverhältnisse, Privatisierung und Unternehmenskriminalität. Das sind auch die Themen Ihrer Bücher. Kurz nach den Feiern zur EU-Osterweiterung und kurz vor der Europawahl schauen wir uns mal die EU an, also politisch und wirtschaftlich und auch, ob sie das Leben der Menschen wirklich verbessert hat. Schon in Ihrem Buch Imperium EU, Arbeitsunrecht, Krise, neue Gegenwehr haben Sie sich akribisch mit der Europäischen Gemeinschaft und ihren Auswirkungen beschäftigt. Tja, gerade hat die EU 20 Jahre Osterweiterung gefeiert. Damals, 2004, sind 10 Staaten beigetreten. Allerdings traten alle osteuropäischen Staaten, das waren 8, schon vorher in die NATO ein. Was schließen Sie daraus?
Ja, das hat eine Vorgeschichte, auf die wir auch noch kommen können. Die USA mit der von ihr geführten NATO haben immer Wert darauf gelegt, dass vor allem die militärische Präsenz der USA, also über die NATO in Europa, im Europa nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen Priorität hat. Der wichtigste Feind nach dem Zweiten Weltkrieg war die Sowjetunion, aber auch als diese nach dem Zusammenbruch des Sozialismus auch kapitalistisch wurde, war Russland zunächst mal nicht so ganz genau, aber dann wieder weiterentwickelt der große Feind für die USA und für die NATO. Und deswegen ging das dann auch mit der NATO-Osterweiterung weiter. Sie war immer vor der Osterweiterung der Europäischen Union. Und diese militärische Priorität über die Europäische Union, das ist, glaube ich, den allermeisten EU-Bürgern nicht so klar. Sie wissen, naja, wir sind auch irgendwie in der NATO, aber dass die USA es durchgesetzt haben, ohne dass es von der EU irgendwie mal thematisiert oder kritisiert worden wäre. Die USA haben immer durchgesetzt, zuerst geht ihr in die NATO und dann warten wir nochmal, was das genau bedeutet. Dann wird hinter den Kulissen verhandelt, was die NATO-Mitgliedschaft bedeutet. Und die wichtigsten Staaten, die größeren aus Osteuropa wie Polen, Ungarn, die hatten einen Vorlauf von 5 Jahren. Ja, erst in die NATO und 5 Jahre später erst, nachdem alles hinter den Kulissen ausgehandelt war, was die NATO jetzt wirklich kann und will und soll, auch nicht öffentlich, dann erst durften diese Staaten in die Europäische Union eintreten.
Da fragt man sich natürlich, wie souverän und selbstbestimmt ist die EU eigentlich bei der Aufnahme neuer Mitglieder?
Ja, also diese Verbindung zwischen der militärischen Priorität und der nachgeordneten wirtschaftlichen Einbindung der Europäischen Union, nach den Vorgaben aus den USA, die hat eben schon eine ganz lange Vorgeschichte, nämlich die eben mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs beginnt.
Kommen wir auch noch hin.
Ja. Ja, was wäre dann die Anschlussfrage erstmal?
Die Anschlussfrage ist, dass von allen EU-Staaten ja eigentlich nur 4, also Österreich, Zypern, Island und Malta, keine NATO-Mitglieder sind. Wie neutral sind die?
Die NATO hat ja gleichzeitig auch seit den 1990er Jahren sozusagen Soft-Formate entwickelt. Das heißt also, auch mit neutralen Staaten, auch zum Beispiel mit der sozusagen bekanntesten, vielleicht mal wichtigsten neutralen sozusagen Vorzeigestaat der Schweiz, da hat die NATO oder dann immer über die USA vermittelt, schon seit den 1990er Jahren, dann in den 2000er Jahren immer, auch schon gibt es Formen der Partnerschaft oder der Zusammenarbeit oder der Allianz, ohne dass eben diese Staaten in die NATO eintreten müssen, was zum Beispiel dann auch die Folge hatte, dass diese neutralen Staaten, Österreich, auch Schweiz beispielsweise, in bestimmter Form auch etwa am Krieg in Afghanistan beteiligt waren. Mhm. Ja, also es gibt ja, wenn man Krieg führt, dann muss man ja nicht unbedingt jetzt mit den bestausgerüsteten Soldaten an vorderster Front mitkämpfen, sondern da gibt es ja viele Zulieferungen und der verschiedensten Art Dienstleistungen, die für eine langjährige Kriegsführung wie die 20 Jahre in Afghanistan ja ebenso wichtig sind. Und da waren eben auch die europäischen neutralen Staaten oder jedenfalls die also nicht Mitglieder der NATO waren, ebenfalls mit eingebunden. Na, übrigens auch die Ukraine. Die Ukraine ist ja bis heute nicht Mitglied der NATO, aber schon in den 1990er Jahren hat die NATO und immer vermischt mit USA sozusagen ein Soft-Format entwickelt, eine Allianz, also gemeinsame Militärübungen beispielsweise. Ja, also man kann das nachlesen in dem Buch des bekannten US-Präsidentenberaters Zbigniew Brzezinski, der ja 1997 auch in deutscher Sprache sein Buch Die einzige Weltmacht und wie sie sich sozusagen in dieser Stellung erhalten kann, veröffentlicht hat. Schon 1997 schreibt er sozusagen ganz selbstverständlich, ja, auch mit der Ukraine gibt es schon eine militärische Zusammenarbeit.
Aha, das ist also alles NATO-Light. Es ist alles sehr verwoben. Und es gibt ja auch seltsame Auswüchse bei dem Bestreben, Länder in die EU aufzunehmen. Zum Beispiel der Kosovo ist sowas. Ja? Der gehörte ja ursprünglich zu Serbien, wurde dann eindeutig völkerrechtswidrig von Serbien abgetrennt, ist nicht einmal von allen EU-Staaten anerkannt, aber auf Betreiben der EU-Kommission schon EU-Anwärter. Welche Rolle spielt der Kosovo?
Ja, schon EU-Anwärter, aber lange bevor er dann von der Europäischen Union Kommission als EU-Anwärter bezeichnet worden ist, haben die USA ja nach der Bombardierung Belgrads, Serbiens damals, was ja zur Ablösung auch des Kosovo geführt hat, die USA haben ja dann schon einen ihrer größten Militärstützpunkte im Kosovo errichtet und betreiben den seitdem. Ja? Man kann das ja überall nachlesen, Camp Bond-Stil. Ja, das ist sozusagen eine amerikanische Militärstadt, ja, mitten im Kosovo, hoch befestigt mit einigen tausend Soldaten, mit allen Zutaten, mit übrigens auch zwei Kirchen, na, damit die Soldaten auch eine Wahl haben, welcher Religion sie dienen, wenn sie den USA dort dienen. Und da gibt es Supermärkte und Restaurants und Wohnungen und Kinos und so weiter. Also ne, Kosovo ist sozusagen militärisch schon längst ganz eng in die geopolitische Strategie der USA eingebunden, ohne dass irgendeine Aussicht besteht, dass der Kosovo auch schon EU-Mitglied wird.
Aber jetzt kommen wir mal auf die Entstehung der EU. Sie schreiben schon 1943, als der Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland absehbar war, konzipierte der Banker Jean Monnet im Auftrag Roosevelts, also der USA, für die Nachkriegszeit die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Ist die EU oder die EWG damals am Ende eine Erfindung der USA?
Ja, das kann man so sagen. Die USA hatten ja schon vor dem Krieg einen Plan, wie sie in Europa eindringen wollen und den europäischen Markt sozusagen noch stärker, systematischer durchdringen wollen, als sie das schon nach dem Ersten Weltkrieg ja in Ansätzen gemacht haben. Und ja, Jean Monnet war derjenige, der eben aus seiner Kenntnis, besseren Kenntnis Westeuropas, dann im Auftrag von der amerikanischen Regierung Roosevelt einen solchen Plan entwickelte, wie sieht im Interesse der USA das Nachkriegseuropa aus.
Kommen wir mal wieder in die Gegenwart. Die EU rühmt sich ja, dass beigetretene Staaten wirtschaftlich prosperieren und enorm von der EU profitieren. Ist das so?
Nein, das ist nicht so. Denn die osteuropäischen Staaten wurden und werden ja nicht sozusagen als ganze Volkswirtschaften gefördert, sondern sie werden sozusagen von Unternehmen, die sich jeweils den günstigsten Standort aussuchen, ist jetzt Ungarn günstiger oder Kroatien oder ne, Rumänien, ne, da werden Ansiedlungen für etwa, bekanntester Fall, für Zulieferer westlicher Autokonzerne. Ne, also alle deutschen Autokonzerne, Ford, General Motors oder auch aus Südkorea und Toyota aus Japan und so weiter, ne, die suchen sich die Staaten Osteuropas aus, wo die einerseits die Löhne am niedrigsten sind, wo aber auch schon qualifizierte Facharbeiter da sind, ne, und die bekommen dann von der Europäischen Union eine Subvention für die Neuansiedlung und von der jeweiligen nationalen Regierung Ungarns und so weiter, Polens, bekommen sie auch noch Subventionen in Form von etwa Infrastrukturvorleistungen.
Ja. Hört sich doch gut an.
Ja, ne, so dann, da gibt es zum Beispiel Sonderwirtschaftszonen. Ja, da brauchst du dann, wenn du dich da ansiedelst, da brauchst du 10 Jahre keine Steuern zu zahlen oder ne, du bekommst schon die Straßen und die Wasser- und Stromzuleitungen umsonst dahingelegt und so weiter. Ne? Und in diesem Sinne wurden also von westlichen Unternehmen, vor allem aus den reichen westeuropäischen Staaten, also aus den 6 Gründungsstaaten, ja, Bundesrepublik, Frankreich und so weiter, wurden dann eben gezielte, selektive Ansiedlungen in den osteuropäischen Staaten sozusagen organisiert, subventioniert. Aber das führte ja dazu, dass unterschiedlich ein großer Teil der Bevölkerungen sozusagen arbeitslos wurde bzw. verarmt wurde, sodass wir im zwischen 15 und 25 bis 30% der bisherigen Bevölkerungen Osteuropas, der osteuropäischen Staaten, sozusagen den Status als Wanderarbeiter bekommen haben.
Das heißt, davon profitieren dann wieder die reichen oder reicheren europäischen Staaten?
Ja, ja, ne? Also beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland, ne, gibt es also Hunderttausende von Wanderarbeitern aus Polen, Kroatien auf dem Bau oder als häusliche Pflegekräfte. Ja, das sind viele Hunderttausend osteuropäische Frauen vor allem. Ne, in der Gastronomie oder so, oder auch ne, in der Prostitution. Das sind viele, viele Hunderttausend, Millionen insgesamt gerechnet. Und die dann eben in den reicheren westeuropäischen Staaten sozusagen zeitweise als Wanderarbeiter, ne, bekanntester Fall ist die Landwirtschaft, oder dann eben auch auf Dauer. Ne, und das ergreift jetzt nicht nur sozusagen die eher körperlichen, weniger gut bezahlten Arbeiten, sondern auch, ne, bekannter Fall, Ärzte aus osteuropäischen Staaten, aus Polen, aus Kroatien, ne, die dort mit 1.000 Euro entlohnt werden. Ne, wenn die eben in die Bundesrepublik oder nach Frankreich ziehen, dann verdienen sie das Dreifache.
Also man holt sich im Grunde die Fachkräfte oder auch Arbeiter aus den eh schon ärmeren Ländern und lässt die dann ohne zurück.
Ne? Und dann werden ja auch, ne, dann werden ja auch eigentlich prägende Werte, auch etwa bei uns in den etwa christlichen Parteien vor allem, ne, verletzt. Also, ne, da werden ja Familien auf Zeit, auf Monate oder auf Jahre voneinander getrennt. Ne? Wir haben viele Frauen, die als häusliche Pfleger in Deutschland arbeiten, die dann eben auf ein halbes Jahr hier arbeiten und dann wieder zurück zur Familie, weil die Kinder noch betreut werden müssen und dann gehen sie wieder für ein halbes Jahr hier hin und so weiter. Und
ja, das hat sowas von ein bisschen von Kolonialismus, ja.
Ja, ja.
Wenn man sagen kann, dass der Beitritt dieser Staaten in erster Linie dem Profit des Großkapitals dient, der großen Firmen, die Bewohner halt als billige Arbeitskräfte, entweder vor Ort in den Unternehmen, die sich dort ansiedeln, oder halt auch in den reicheren Ländern. Sie schreiben, nie war das Großkapital so unsichtbar wie heute. Wie meinen Sie das? Wir sehen es doch.
Wir sehen, sagen wir mal, die großen Konzerne, wie beispielsweise Amazon. Ne? Das kennt man. Ne? Und Amazon ist ja nun in allen EU-Staaten präsent mit Facility Centers und Logistikzentren und so weiter und ist als Gewerkschaftshasser bekannt und hat einen extrem hohen Anteil an Leiharbeitern und so. Aber, na, und dann sind also die Chefs von Amazon und Google und Apple und Microsoft, die sind dann bekannt. Aber was ja weniger bekannt ist und bis unbekannt ist, ist ja die Frage, wem gehören jetzt Amazon und Apple und Microsoft? Ne? Und das heißt, die Gründungsfiguren wie Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg und so oder auch bei Tesla, ne? Elon Musk, die sind als Personen bekannt. Aber die Mehrheitsaktionäre bei Amazon und Tesla und Microsoft und Apple, die sind der allgemeinen Öffentlichkeit völlig unbekannt. Ne? Und das sind eben die neuen großen Kapitalorganisatoren, die sich ja erst in den letzten 30 Jahren überhaupt erst neu rausgebildet haben und in Europa erst seit bestenfalls 20, 15, 10 Jahren präsent sind. Ne? Das sind eben BlackRock, Vanguard, State Street und so weiter. Ne? Beispielsweise die deutsche Öffentlichkeit, die hat schon mal den Namen BlackRock gehört, Aber wenn man die nächsten 10 größeren nennt, ja, also State Street und Fidelity und Wellington und so weiter, Vanguard, das hat der normale Deutsche noch nie gehört.
Ja, da empfehle ich ein Interview, das ich mit Ihnen schon mal gemacht habe, zum Thema BlackRock. Also das ist jetzt für die Zuschauer gedacht, kann man sich auf meinem Kanal angucken.
Ja, vielleicht mal eben für deutsche Zuhörer oder ne, eine aktuelle Ergänzung. Der normale Deutsche denkt, unser größter Rüstungskonzern in Deutschland heißt Rheinmetall. Na, das denkt der normale Deutsche. Und das ist insoweit auch richtig. Aber ne, weil auch amerikanische Großinvestoren gemerkt haben, aha, das ist ein aufsteigender Konzern, der inzwischen nicht nur die Ukraine, sondern weltweit sozusagen liefert. Deswegen sind jetzt ne, der größte Aktionär des deutschen Rüstungskonzerns heißt BlackRock. Ja, und unter den 10 größten Aktionären von Rheinmetall sind 9 amerikanische. Mhm. Ja, ne? Das heißt also, ne, das ist so ein Beispiel, ne, wo etwas einen deutschen Namen hat, aber da stecken sozusagen ne, die Entscheidungen, die strategischen Entscheidungen fallen in den USA. Und die Gewinne, die wichtigsten, die Gewinne der größten Aktionäre gehen in die USA.
Und BlackRock hat auch relativ viel Einfluss in der EU, oder?
Ja, ja, klar. Also BlackRock hat natürlich ein großes...
Also auch in der Kommission, also auch in den Institutionen.
Ja, ja, BlackRock hat ein großes Lobbybüro in Brüssel und hat privilegierten Zugang zu den Kommissaren beziehungsweise zu den Parlamentariern, ist also auch, wird eingeladen, wenn Arbeitskreise in der EU eine Richtlinie oder ein neues Regularium vorbereiten und so weiter. Na, die sitzen da ganz nah und BlackRock ist Chefberater der Europäischen Zentralbank. Und beispielsweise auch ne, hat einen Vertrag, den die Kommissionspräsidentin von der Leyen abgeschlossen hat mit BlackRock, ist Berater für den European Green Deal. Ja? Denn Amazon weiß am besten, wie man die Umwelt schützt. Ne?
Mhm, ja, klar. Wie demokratisch ist am Ende die EU? Also ich meine, wir wählen ein Parlament, das relativ wenig zu sagen hat, ja. Es wird jetzt groß gesagt, oh, EU-Wahl und alle Bürger sind aufgerufen. Aber ist es nicht am Ende dann doch eine Fassadendemokratie, eine Mogelpackung?
Naja, also ne, die klassische Funktion eines Parlaments mit Initiativrecht. Ja, wir schlagen jetzt folgendes Gesetz vor. Ne, das ist das Europäische Parlament ja nicht. Ja, und das ist schon mal sozusagen ein wichtiger Hinweis, dass das Europäische Parlament keine klassische Demokratiefunktion innehat. Und dann kommt natürlich dazu, sozusagen, was in der Praxis gemacht wird. Also ne, die Europäische Kommission ist ja, ne, wie ich das ausdrücken würde, eine privilegierte Kapitalbürokratie. Ja, das heißt also, die wirklich führenden Personen in der Europäischen Union, die gehen ja aus keiner Wahl hervor. Ja, die Kommissare werden von Regierungsvertretern gewählt, aber gehen aus keiner direkten Wahl hervor. Und sie sind extrem hoch bezahlt und die, ich weiß nicht, wie viele es sind, jetzt knapp 20.000 Beschäftigten der Europäischen Union, es sind ja hoch privilegierte Beamte, die also noch höher privilegiert sind als die ohnehin deutschen Beamten. Ne, die sind sozusagen ausgenommen von Strafverfolgung beispielsweise.
Echt?
Da kann die belgische Justiz, die kann zwar erfahren, dass da Beschäftigte der Europäischen Kommission krumme Dinger drehen, die dem belgischen Recht widersprechen, aber das ist ein jahrelanges Gerangel, ob vielleicht die dann mal vor Gericht gebracht werden können in Belgien. Mhm. Ja?
Was wäre denn Ihre Lösung für ein Europa?
Also ich glaube, man muss Europa für sowohl die wirtschaftliche Seite, für eine volkswirtschaftliche Entwicklung mit einem Wohlstand, der auch der Mehrheit der Bevölkerung zugutekommt, und für die militärische Sicherheit muss Europa neu gegründet werden. Ja, also das heißt, diese Vorherrschaft... Also
weg mit dieser EU, neue EU her.
Vor allem, was wir ja erläutert haben, diese Priorität nicht nur des Militärs im Allgemeinen, sondern des von einem anderen Staat geführten Militärs, sprich NATO, Das widerspricht sozusagen einer Sicherheitsarchitektur in Europa, für eine Sicherheitsstruktur in Europa müssten sozusagen die Europäer, einschließlich sozusagen ihrer Anrainer Russland und Kasachstan und was da alles noch auf diesem Kontinent dazugehört, erstmal, die müssten sich untereinander zu einer Sicherheitsarchitektur verständigen. Und dann dürfte auch diese Dominanz der privaten Investoren, die dürfte so nicht sich so ausleben dürfen. Ne? Also beispielsweise, wenn die Europäische Union Freihandelsverträge macht oder in osteuropäischen Staaten Subventionen vergibt, immer dann spielen die Arbeitsrechte keine Rolle. Mhm. Ja, also die Europäische Union vergibt Subventionen für die Gründung von Filialen oder Zulieferern für westeuropäische Konzerne in Osteuropa, aber ohne jegliche Auflagen für die Einhaltung von Arbeitsrechten. Ja.
Ja, aber Sie wissen schon, ne? Wenn Sie sagen, neue EU gründen, weg mit dieser und Einfluss der NATO muss weg, gelten Sie heute im heutigen Deutschland schon als rechts? Das war ein kleiner Scherz am Ende. Vielen Dank, Dr. Rügemer, für diese Einordnung in Sachen EU, NATO und Big Money. Danke, dass Sie da waren.
Ja, gerne, wie immer bei Ihnen.
Tja, Leute, wer nur die offizielle Schönrednerei aus den Altmedien mitbekommt, der lebt gemütlicher in seiner Truman-Show. Aber das ist dann auch das Gegenteil eines mündigen Bürgers, der ja eindeutig nicht mehr erwünscht ist. Aber ich habe inzwischen schon den Eindruck, dass sich immer mehr Menschen Gedanken machen. Vielleicht, weil sie sich auch inzwischen existenziell bedroht fühlen. Vielleicht muss es noch schlechter werden, damit es wieder besser wird. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Aufgeben gilt nicht.